SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. In der Nacht hat es bei der Deutschen Bahn eine bundesweite Störung gegeben. Fern-, Regional- und Güterzüge blieben stehen. Mittlerweile läuft der Zugverkehr wieder an. Es kann aber weiter zu Verspätungen und Ausfällen kommen, so die Bahn. Ursache für die Störung war wohl ein Fehler im Bahnfunk, dem sogenannten GSMR. Park Yong Chang berichtet.
Darüber kommunizieren etwa Lokführer, Fahrdienstleiter und Betriebszentralen. Vom Problem betroffen waren auch S-Bahnen, etwa in Berlin, Stuttgart und München, sowie der Güterverkehr und private Bahnunternehmen wie Metronom, das Nahverkehrszüge in Niedersachsen, Bremen und Hamburg betreibt. Wie es genau zu der Störung kam, dazu machte die Deutsche Bahn bisher keine Angaben. Nach RBB-Informationen gehen Sicherheitsbehörden momentan nicht von Sabotage aus. Vielmehr wird derzeit ein fehlerhaftes Update der Deutschen Bahn als Ursache vermutet.
Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind in der Nacht zahlreiche Bahnreisende vorübergehend gestrandet. SWR-Reporterin Sarah Keller hat sich an den Bahnhöfen in Mannheim und Heidelberg umgehört und dabei vor allem gelassene Fahrgäste getroffen.
Also ich arbeite hier in Heidelberg und ich würde gerne nach Hause fahren, nach Heilbronn. Genau, und dementsprechend, das war meine letzte Verbindung und jetzt komme ich nicht mehr nach Hause.
Lustigerweise, genau vor einem Jahr gab es hier in Heidelberg auch eine Signalstörung und da habe ich tatsächlich auch 8 Stunden nach Karlsruhe gebraucht. Also es jährt sich jetzt tatsächlich irgendwie. Da sind auch alle Züge in die Richtung ausgefallen und daher ist es gerade ein bisschen ein Déjà-vu.
Ich komme aus Berlin und bin jetzt mit 2 Stunden Verspätung hier in Mannheim angekommen.
Wie war das? Also ist der Zug einfach stehen geblieben?
Der ist einfach stehen geblieben am Bahnhof Gelnhausen, sodass die Türen auch aufgemacht worden sind, sodass wir auch, dass man auch aussteigen konnte. Ich bin ein bisschen K.O., aber wir haben Wasser gekriegt, also war alles gut.
Ich kann eigentlich nur sagen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn ganz hervorragend verhalten haben. Informationen gab es zu jeder Zeit, auch wenn sie nicht immer komplett war, aber die können auch nur erzählen, was ihnen erzählt wird. Und bei solchen Vorfällen, wie sie vermutlich jetzt stattgefunden haben, sind die Mitarbeiter machtlos und die haben, also alle die ich gesehen habe, ihr Bestes getan.
Stimmen von Bahnreisenden aus der Nacht von den Bahnhöfen in Mannheim und Heidelberg. Auch auf der Autobahn A8 braucht man Geduld. Dort ist am Abend bei Karlsbad in Baden-Württemberg ein Tanklaster mit rund 18.000 Litern Lösungsmittel umgekippt. Die Autobahn ist deshalb immer noch von Karlsruhe in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Gefährlich soll der Stoff nicht sein, meldet die Polizei. Es sei aber schwierig, den Laster zu bergen. Spezialkräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Bundesarbeitsministerin Baas kann die Kritik an den Vorschlägen der Rentenkommission teilweise nachvollziehen. Im ZDF-Heute-Journal sagte sie am Abend, das seien schwere Brocken für die SPD, aber man müsse auch das Gute an den Vorschlägen hervorheben.
Aber am Ende ist es eine Kommission, die jetzt wirklich sich alle Elemente angeschaut hat. Und ich will sagen, für die, die nicht so lange arbeiten können, hat die Kommission ja Vorschläge vorgesehen, dass sie sagt, wir wollen die Erwerbsminderungsrenten verbessern, eine neue Berufsunfähigkeitsrente für die, die nicht so lange arbeiten können. Es sind gute Elemente auch drin, die das, was jetzt vielleicht negativ gesehen wird, auch ersetzen können. Und daran werden wir arbeiten.
Die Vorschläge der Rentenkommission sind zuvor auf ein geteiltes Echo gestoßen. Zustimmung kommt vor allem aus der Wirtschaft zur geplanten Kapitalrente, die Altersvorsorge langfristig stabilisieren soll. Länder und Gewerkschaften kritisieren dagegen insbesondere die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. Die anhaltende Hitzewelle hat zum Teil dramatische Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das hat der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, kurz BLHV, Bernhard Bolkart, dem SWR gesagt. Peter Steffe berichtet.
Viele Weiden seien samt Wurzeln verbrannt, wachsen würde da dieses Jahr nichts mehr. Die Folge ist, Weidetiere müssen zugefüttert werden. Nach Recherchen des SWR lassen einige Landwirte ihre Tiere nur noch nachts raus. Wer eigene Quellen und mit großen Wasserbehältern vorgesorgt hat, kann derzeit die Auswirkungen noch abmildern. In der Rheinebene und auf der Baar führt der Wassermangel dazu, dass Getreide zu früh keime und könne nur noch als Futtermittel verkauft werden, erzählen Landwirte. Im Markgräflerland könnte bereits Anfang Juli alles geerntet sein, 4 bis 6 Wochen früher als normal. Landwirte rechnen bereits jetzt mit Ernteausfällen von bis zu 40% verglichen zum Vorjahr.
Auch die Feuerwehren wappnen sich für die Folgen von Hitze und Trockenheit, zum Beispiel in Biberach. SWR-Reporter Johannes Riedel berichtet.
Fehlalarme durch überhitzte Brandmelder, technische Defekte, zum Beispiel an Photovoltaikanlagen. Das sind Einsätze, mit denen die Feuerwehren in diesen Tagen vermehrt rechnen. Hinzu kommen die Folgen der Trockenheit. Die Gefahr von Waldbränden steige immer mehr, so die städtische Feuerwehr in Biberach. Derzeit sei es außerdem hochgefährlich, Unkraut mit Flammenwerfern zu bekämpfen, heißt es von Katastrophenschutz und Feuerwehr im Biberacher Landratsamt. Und auch Flächenbrände könnten, vor allem nach der Getreideernte, ein Thema werden, ausgelöst durch schweres Gerät. Für die Einsatzkräfte sei das Arbeiten bei großer Hitze in schwerer Schutzausrüstung besonders belastend. Man versuche deshalb, mehr Feuerwehrleute zu den Einsätzen zu bekommen, um besser durchwechseln zu können.
Der Gourmet-Führer Guy Michelin hat am Abend in Frankfurt wieder seine Sterne für die Spitzengastronomie verliehen. Auch Restaurants aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden ausgezeichnet. Einzelheiten von Ramin Wawasagian.
Das Restaurant L.A. Jordan im pfälzischen Deidesheim hat ab sofort 3 Sterne und damit die höchste Auszeichnung. Gäste bekommen hier unter anderem französische Fleisch- und Fischgerichte serviert. Mit 2 Michelin-Sternen wurde außerdem die Mühle in Schluchsee in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Auch hier gibt es klassisch französisch geprägte Menüs. Ab sofort 1 Stern haben unter anderem das Philippin in Rutesheim bei Böblingen und das Dopamin im rheinland-pfälzischen Saarburg. Bei 1 Stern ist das Restaurant laut dem Gourmetführer einen Stopp wert, bei 2 einen Umweg und bei 3 eine ganze Reise.
Wir schauen zur Fußball-Weltmeisterschaft. Da gibt es wieder einen Rekord. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, zum Start ins Turnier noch schwer kritisiert, hat 2-mal getroffen im Spiel gegen WM-Neuling Usbekistan. Am Ende stand es 5:0 und Cristiano Ronaldo ist der erste Spieler, der bei insgesamt 6 Weltmeisterschaften getroffen hat. Unser WM-Reporter Philipp Hofmeister war in der Arena in Houston dabei und hat das so erlebt.
Was Cristiano Ronaldo hier abgezogen hat, das war ein Statement. Nicht nur, dass er 2 Buden macht, sondern wie er sie macht. Das waren tolle Tore. Und vor allem hat CR7 auch endlich Bälle bekommen, hat sie festgemacht, hat Torgefahr ausgestrahlt, auch mit Einsatz überzeugt. Vielleicht auch so ein bisschen angestachelt von Messi, Mbappé, Haaland und Co. ist mit Cristiano Ronaldo jetzt auch der letzte Superstar angekommen bei und in dieser Weltmeisterschaft. Und das sorgte hier für Ronaldo-Mania in der Arena von Houston. Jeder Ballkontakt von CR7 wurde abgefeiert. Die Menschen hatten permanent das Smartphone parat, um den nächsten Ronaldo-Moment festzuhalten.
Portugal geht damit Richtung 16. Finale. Auch Kroatien hat sich zurückgemeldet im Rennen um die K.O.-Runde mit einem 1:0-Sieg gegen Panama. Und England hat die Chance verpasst, vorzeitig ins 16. Finale einzuziehen. Das 2. Gruppenspiel gegen Ghana endete 0:0, torlos. Gerade ist auch das Spiel Kolumbien gegen Kongo zu Ende gegangen. Kolumbien gewann 1:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist wieder sehr sonnig und auch heiß. Die Temperaturen steigen auf 31 Grad im Allgäu und bis 38 Grad in der Pfalz.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Ja, es ist richtig heiß diese Woche. Heute sind im Südwesten, wir haben es gehört, bis zu 38 Grad möglich. Da brauchen wir dringend Abkühlung, flüssig und kühl. Wie begleitet uns Wasser durch die heißen Tage? Das fragen wir diese Woche jeden Morgen hier in SWR aktuell. Und beim Versuch, die Hitze für Bürgerinnen und Bürger erträglicher zu machen, setzen immer mehr Kommunen auf Sprühnebel. Vielleicht kennen Sie das, feinste Wassertröpfchen, die erfrischen, ohne dass Haut oder Klamotten nass werden. SWR aktuell Redakteurin Katja Burg erklärt, wie das funktioniert.
Das System basiert auf dem Prinzip der Verdunstungskühlung. Es imitiert im Grunde das menschliche Schwitzen. Eine spezielle Pumpe presst normales Wasser mit enormem Druck durch winzige Düsen. Das Wasser wird dadurch in mikroskopisch kleine Tröpfchen zerstäubt, feiner als beispielsweise ein menschliches Haar. Diese feinen Tröpfchen verdunsten sofort in der Luft, noch bevor sie die Haut oder den Boden berühren, und dabei entziehen sie der Umgebungsluft Wärme. Die Luft kühlt schlagartig ab. Das Prinzip, auf diese Art den öffentlichen Raum zu kühlen und angenehmer zu machen, setzte sich schon vor mehr als 20 Jahren in den Golfstaaten und den Südstaaten der USA durch. In den letzten Jahren erobern diese Verdunstungssysteme auch europäische Städte und Kommunen. Vorteile: Im direkten Umfeld der Düsen sinkt die Temperatur um mehrere Grad Celsius. Die nötige Wasserpumpe verbraucht nur einen Bruchteil des Stroms, den eine klassische Klimaanlage verbraucht. Und 2 weitere positive Nebeneffekte: Für Allergiker störende Pollen werden durch die Feuchtigkeit gebunden und Insekten meiden die künstlichen Nebelfelder. Aber es gibt auch mindestens zwei Dinge zu beachten. Das System funktioniert nur bei trockener Hitze perfekt. Ist die Luft an schwülen Tagen eh schon feucht, verringert sich der Kühlungseffekt. Und wichtig ist auch die Hygiene. Das Wasser, das vernebelt wird, wird ja tief eingeatmet. Darum müssen solche Anlagen professionell gewartet und desinfiziert werden.
In Villingen-Schwenningen gibt es jetzt schon den zweiten Sommer in Folge Nebelduschen, die genau nach diesem Prinzip funktionieren. Man geht dort durch eine Art Türrahmen oder bleibt drunter stehen und kann dann die Abkühlung durch den Sprühnebel genießen. Jürgen Roth von der CDU ist Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen. Herr Roth, sind Sie in den vergangenen Tagen auch schon durch eine Nebeldusche gegangen?
Ja, und zwar bei der Inbetriebnahme habe ich das genossen und bin da auch durchgegangen. Und sobald ich wieder in der Stadt bin, werde ich da wieder durchlaufen. Das ist für mich immer sehr angenehm. Ich freue mich auch immer drauf.
Aus Ihrer Erfahrung, wie sehr spürt man da Abkühlung, wenn man da durchläuft?
Na, das ist schon erheblich, weil dieser feine Sprühnebel dann sofort verdunstet und das merkt man sofort auf der Haut.
Wer hatte denn in Villingen-Schwenningen die Idee, solche Nebelduschen aufzustellen?
Also es war letztes Jahr im Gemeinderat ein Thema, dass wir über Trinkwasserspender nachdenken sollen, gerade für die Radfahrer oder die Besucher unserer Innenstadt. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, wir könnten doch auch mal über Nebelduschen nachdenken. Haben uns dann überlegt, wie wir das machen können. Es gibt natürlich professionelle Geräte, aber die sind in der Regel fünfstellig. Das war mir dann zu teuer und dann habe ich mir in unserer tollen Schlosserei bei den technischen Diensten vier solcher Türrahmen, hätte ich jetzt mal gesagt, machen lassen und dann mit entsprechendem Equipment aus den Baumärkten haben meine Leute das hervorragend gelöst.
Also Marke Eigenbau in Villingen-Schwenningen.
Richtig, genau.
Wie ist es denn bei der Wartung, bei der Hygiene? Muss man da auf was achten? Muss da täglich jemand vorbeikommen bei diesen Duschen?
Ja, das war dem Gesundheitsamt ganz arg wichtig. Das wird jeden Morgen, also abends wird außer Betrieb gesetzt und jeden Morgen geht jemand von den technischen Diensten vorbei und desinfiziert die Düsen, dass da nichts passieren kann.
Wenn dieses Konzept ja offenbar gut ankommt in Villingen-Schwenningen, können Sie sich vorstellen, in Zukunft auch noch mehr als diese vier Nebelduschen aufzustellen?
Ich schließe da nichts aus, aber bis jetzt ist der Bedarf noch nicht so intensiv an mich herangetragen worden. Aber wir sind da offen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht und es geht auch günstig.
Sie haben es vorhin gerade schon erwähnt, in dem Zusammenhang, als Sie auch über die Nebelduschen diskutiert haben, ging es auch um Trinkwasserspender. Was macht denn Villingen-Schwenningen als Stadt noch gegen Hitze im öffentlichen Raum?
Wir haben ja viele Brunnen in der Innenstadt, jetzt gerade in der historischen Innenstadt. Und da haben wir jetzt einen umfunktioniert, der dann auch Trinkwasser abgibt. Das wird ebenfalls täglich desinfiziert und dann kann man seine Trinkflasche drunter halten.
Jürgen Roth war das, Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, wo es diesen Sommer wieder Nebelduschen zur Abkühlung gibt. Morgen sprechen wir in unserer Serie dann über Abkühlung in Flüssen und Bächen und was man dabei beachten sollte.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Fast 5 Monate ist es her, dass der Zugbegleiter Serkan Çala in einem Regionalzug bei Landstuhl im Kreis Kaiserslautern von einem Fahrgast körperlich angegriffen wurde. Çala starb an den Folgen der Attacke. Heute beginnt am Landgericht Zweibrücken der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, einen 26 Jahre alten Mann. SWR-Reporter Andreas Karlmeier mit den Einzelheiten.
Auslöser war offenbar Ärger um eine Fahrscheinkontrolle. Weil der Angeklagte kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, soll ihn der Zugbegleiter aufgefordert haben, den Zug am nächsten Halt zu verlassen. Daraufhin soll der Angeklagte dem Zugbegleiter mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Dieser blieb dann bewusstlos liegen und starb 2 Tage später an einer Hirnblutung. Überwachungskameras im Zug dokumentieren die Schläge. Der Tatverdächtige hat sie gegenüber den Ermittlern auch zugegeben, aber bestritten, dass er den Zugbegleiter töten wollte. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich Anklage wegen Mordes erhoben. Das Landgericht Zweibrücken hatte diese jedoch herabgestuft und das Verfahren mit der Anklage Körperverletzung mit Todesfolge zugelassen, weil es keine Mordmerkmale erfüllt sieht. Für den Prozess sind in den kommenden 2,5 Wochen mehrere Verhandlungstage angesetzt.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte reist heute nach Washington. Ihm dürfte dort ein diplomatischer Slalom bevorstehen. US-Präsident Trump zweifelt das Verteidigungsbündnis immer wieder an und hatte den Ton gegenüber den europäischen NATO-Partnern zuletzt wieder verschärft. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Donald Trump hatte NATO-Länder wie Deutschland, Italien und Großbritannien kritisiert. Sie hätten nichts getan, um den USA im Iran-Krieg zu helfen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte will versuchen, die Wogen zu glätten, damit der bevorstehende NATO-Gipfel in Ankara nicht schon mit diesem Streit beginnt. Ein Thema dürfte der Schutz der Straße von Hormuz sein. Wie können europäische NATO-Staaten mithelfen, einen freien Schiffsverkehr zu ermöglichen? Außerdem geht es um die Kürzung der US-Ressourcen für die NATO und um die Frage, wie Europa die Lücken füllen kann.
Die großen europäischen NATO-Staaten stimmen sich währenddessen heute in Berlin ab. Bundeskanzler Merz empfängt dort die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E5-Staaten. Das sind neben Deutschland Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien und Polen. In Freiburg beginnt heute der Deutsche Bauerntag. Rund 500 Delegierte diskutieren dort darüber, wie sich der Bauernverband künftig ausrichten und welche Positionen er politisch vertreten soll. Und eins wird der Bauerntag wohl absehbar nicht, eine Harmonieveranstaltung. SWR-Reporter Silas Schwab berichtet.
Die Versorgungssicherheit der Bürger sei so wichtig wie die Verteidigungsfähigkeit des Landes. Das sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied schon im Vorfeld. Deshalb müsse die Politik die Rahmenbedingungen für Landwirtschaft in Deutschland verbessern, fordert er. Konkret heißt das weniger Bürokratie und mehr finanzielle Unterstützung. Die Delegierten wollen heute außerdem die sogenannte Freiburger Erklärung beschließen. Darin wird festgelegt, wie sich die deutschen Bauern die Agrarpolitik der EU ab 2028 vorstellen. Bekannt ist schon jetzt, dass die Bauern von der EU 500 Milliarden Euro über 7 Jahre hinweg fordern. Derzeit sind nur knapp 300 Milliarden Euro geplant.
In Deutschland ist zuletzt viel über mögliche Altersgrenzen für Social Media diskutiert worden. Die Social Media Kommission der Bundesregierung legt heute ihren Bericht vor. Bundesfamilienministerin Prien hatte die Expertinnen und Experten im Herbst vergangenen Jahres beauftragt, Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Offen ist aber, ob die Kommission ein gesetzliches Mindestalter für die Nutzung von Social-Media-Diensten empfiehlt. Aus Berlin berichtet Nicole Markwald.
Wie sieht ein sicheres digitales Umfeld für Kinder und Jugendliche aus? Wie lässt sich Medienkompetenz nicht nur bei Kindern, sondern auch Eltern und Fachkräften stärken? Und welche gesundheitlichen Folgen kann Medienkonsum haben? Das sind nur 3 Fragen, mit denen sich die Expertenkommission seit dem vergangenen Herbst beschäftigt hat. Einerseits sollen Kinder und Jugendliche den kompetenten Umgang mit digitalen Medien lernen. Auf der anderen Seite müssen sie vor den Gefahren des Internets geschützt werden. Auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen wird Bundesfamilienministerin Karin Prien, CDU, ein Maßnahmenpaket einschließlich gesetzlicher Regelungen vorlegen. Die SPD hat sich klar für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ausgesprochen. Die Union hingegen will kein pauschales Verbot, sondern je nach App differenzieren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute beginnt die bundesweite Mobilfunk-Messwoche. Dabei sind wir alle dazu aufgerufen, unseren Handyempfang zu testen und Funklöcher in einer App der Bundesnetzagentur zu melden. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth findet, das ist eine sehr deutsche Aktion.
Andere Länder prüfen ihre Netzabdeckung wahrscheinlich mit Satelliten oder speziellen Fahrzeugen, die durch die Gegend fahren. In Deutschland sagt man dagegen, ach, gebt den Leuten doch einfach eine App. Also ziehen wir los mit der App, durch Wälder, über Felder, an Bahnstrecken entlang, sozusagen als ehrenamtliche Funklochwissenschaftler. Jeder Spaziergang wird zur Forschungsreise und jedes abgerissene Handygespräch liefert Daten für die Bundesnetzagentur. Die Idee ist ja gar nicht so dumm, man will Versorgungslücken erkennen. Allerdings kennen viele Menschen ihre lokalen Funklöcher ja auswendig. Die Stelle auf der Landstraße, an der jedes Telefongespräch endet, der Bahnabschnitt, auf dem bei jeder Videokonferenz das Bild einfriert. Die Mobilfunk-Messwoche passt daher gut zum bürokratischen Apparat Deutschlands. Wir erkennen, ja, die Funklöcher sind noch da, aber jetzt sind sie wenigstens offiziell vermessen und registriert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.